Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast Marco Fehr kommt aus der wunderschönen Schweiz und hat über 18 Jahre Berufserfahrung in der Baubranche, als Bau- und Projektleiter sowie als Bauherrenvertreter. Und seit 2020 betreibt Marco sehr erfolgreich seinen Fachpodcast Bauherren-Podcast Schweiz und das hauptberuflich. Herzlich willkommen, Marco.
Danke vielmals für die Einladung.
Gerne. unter dem Motto qualitativ hochwertiges Bauen beginnt bei der richtigen Auswahl der Unternehmer und Experten interviewst du in deinem Podcast ja führende Unternehmen, Architekten und Spezialisten. Und der äußerst böse Gegenspieler von qualitativ hochwertigen Bauen ist ja der Baupfusch, beziehungsweise auch Baumängel. Und da sind wir auch schon bei unserem Folgenthema. Das lautet nämlich Pfusch am Bau. Und Marco und ich haben uns im Vorgespräch schon für euch so ein paar Oberthemen ausgesucht, die wir jetzt in dieser Folge zusammen abhandeln werden. Und zwar werden wir euch einmal erzählen, was versteht man überhaupt unter Pfusch am Bau? Dann gibt es ja Baupfusch in verschiedenen Phasen. Also man meint wahrscheinlich erst, dass das immer überwiegend dann in der Realisierungsphase ist, also wenn gebaut wird. Aber wir gucken uns auch nochmal an, was kann man so in der Planungsphase verpfuschen? Und was in der Realisierungsphase? Und dann das, was natürlich alle interessiert, ist das überhaupt vermeidbar? Und wenn ja, wie? Genau, das sind eigentlich so unsere Themen. Und da werden Marco und ich bestimmt aus unserem kleinen Erfahrungspöttchen so ein bisschen, ja, ganz spannende Themen für euch rausfiltern. Genau. Ja, Marco, fangen wir mal an mit Pfusch am Bau, Baupfusch. Es gibt ja auch Mängel und halt Baupfusch. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen überlegen, worin die sich unterscheiden. Fällt dir auf Anhieb ein, was man eher so unter Baupfusch versteht?
Ja, also zuerst mal danke vielmals, dass ich bei dir dabei sein darf. Ist immer wieder spannend, von einem anderen Podcast-Gast zu interviewt zu werden. Ja, also Baupfusch, Baumangel und diese zwei Themen, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Sollen wir am besten beim Baumangel beginnen, weil das ist ja eigentlich der unabsichtliche Fehler, auch vielleicht während der Planungsphase oder auch in der Bauausführung. Und ja, also ein Baumangel, der passiert natürlich häufig. Da gibt's solche, die sind weniger schlimm und solche, die sind schlimmer. Und weil natürlich ganz, ganz viele Gewerke auch zusammenarbeiten und es ist jedes Gebäude, das erstellt wird, ist ja ein Unikat. Außer man hat jetzt ein Fertighaus, das tausendmal so identisch gebaut wird, aber normalerweise haben wir immer oftmals den Massivbau oder auch beim Holzbau geschehen Mängel. Baumängel können aber auch entstehen, wenn zum Beispiel Reparaturen ausgeführt werden und dann kann wieder ein nächster Mangel entstehen. Also da gibt's ganz, ganz viele verschiedene Mängel von der kleinen Abplatzung bis dann wirklich zum massiven, krassen Baumangel, wo man dann nicht mehr drin wohnen kann.
Das Verschlimmbessern fällt mir da ein, ne?
Absolut.
Ein Mangel gemeldet und dann, ja.
Genau, hast du sicher auch schon erlebt in deiner Karriere.
Genau, und was mir jetzt noch einfällt ist, also wenn man jetzt Baumangel googelt, dann findet man zunächst, dass das halt einfach eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit ist, also des Werks oder des Gebäudes. Und das kann aber zum Beispiel auch was ganz Einfaches sein. Nehmen wir mal das Beispiel, man hat sich als Außenputz die Farbe Gelb ausgesucht, Man mag sich jetzt geschmacklich drüber streiten, aber es fällt mir jetzt gerade mal so ein, weil die Sonne scheint. Und Ja, der Außenputzer streicht den aber hellblau an. Also das ist zum Beispiel auch schon Mangel, ne? Das mag dann vielleicht eigentlich alles richtig technisch ausgeführt sein, aber es ist halt anders vereinbart worden. Wie du das auch schon sagtest, wenn das so den anerkannten Regeln der Technik halt nicht entspricht, ne? Dann redet man auch über einen Baumangel. Und bei Pfusch hatte ich rausgefunden, weil das ist schon irgendwie immer so eine Sache. Also ich finde, ganz schnell kommt auch so von manchen Bauherren oder irgendwelchen so, oh, alles ist hier verpfuscht, alles ist Pfusch am Bau. Da versteht man wohl auch mehr diese Gesamtheit von ganz gravierenden, von krassen Baumängeln, die dann auch aufgrund von Fahrlässigkeit halt einfach entstehen. Und das ist wohl das, was den Unterschied ausmacht, ne? Grobe Fahrlässigkeit, das ist ein Pfusch und das unterscheidet es dann wohl vom Mangel. Also so habe ich mir das immer dann quasi erklärt.
Genau, also nicht nur grobe Fahrlässigkeit, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Es kann natürlich aber auch absichtlich durch Faulheit sein.
Ja, stimmt.
Weil vielleicht keine Motivation da ist und einfach was hingepfuscht wird, also eben ein Pfusch. Es kann auch durch Kosteneinsparungen sein, also wenn zum Beispiel ein anderes Material absichtlich verwendet wird, weil man eben die Kosten niedrig halten möchte, auch ein Riesenthema in der heutigen Zeit, wo man dem Bauherrn etwas Teureres verkauft, aber dann absichtlich einfach was Billiges einbaut. Das ist dann ein massiver Pfusch dann. Und wird dann auch als Baumangel dann schlussendlich dann auch deklariert, wo man dann entweder eine Kostengutschrift bekommt oder das ist eine Verhandlungssache. Natürlich auch unqualifiziertes Personal. Ganz, ganz klar. Und oftmals, was ich auch schon erlebt habe, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Also wenn man etwas angeboten hat, wo man überhaupt nicht imstande war, das dann auch wirklich fachgerecht zu auszuführen.
Stimmt, das sind auch nochmal gute Punkte, die dazu passen, ja. Mit Qualität, ja. Und ja, man sagt ja auch schon seit Jahren, also das haben einem ja schon ältere Berufskollegen vorgebetet, dass irgendwie so die Qualität am Bau abnimmt, also auch so, was das Personal angeht. Ich meine, klar, das ist immer schnell gesagt, aber es wird halt auch alles immer noch komplexer, auch was so diese ganzen technischen Sachen angeht, halt so Sanitär, Elektro, und da muss man auch als Handwerksbetrieb echt immer ordentlich up-to-date sein, dass man das alles in diesem großen Wirrwarr und großen Auftragsvolumen auch alles immer noch so stemmt, ne?
Und für das braucht es natürlich einfach viel Erfahrung von Bauleitern, von Architekten, aber auch von Unternehmern, oder?
Ja, genau, stimmt. Nee, die müssen schon alle wieder als Team gut zusammengreifen, ne?
Genau.
Ja. Genau, also jetzt haben wir ja mal quasi definiert, was jetzt so Baupfusch ist und was Baumangel ist. Und dann würden wir jetzt mal zu unserem Thema kommen, wo Pfusch denn überall so auftreten kann. Und da habe ich ja gesagt, das packen wir jetzt so ein bisschen in diesen Bauzyklus rein oder diese Bauzeiträume. Wenn wir jetzt mal so überlegen, in der Planungsphase, also in der ganz frühen Phase, was wird uns denn da jetzt mal so einfallen, wo bereits Pfusch passieren kann? Ich bin jetzt mal gespannt, was du dir aufgeschrieben hast.
Genau. Also schon eigentlich in der Ideenfindungsphase, in der Projektierung eines Projektes kommt es natürlich auch darauf an, wird ein Gebäude dem Markt so entsprechend gebaut, also wenn jetzt viele Mietwohnungen im Luxussegment nachgefragt werden, werden dort auch solche Wohnungen gebaut oder wird keine Marktanalyse oder eine ungenügende Marktanalyse gemacht? Also das wäre schon mal das Erste. Und dann in der Phase ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man auf die Bauherren, das wäre mein allerwichtigster Punkt. Und hier würde ich sagen, Nummer eins ist natürlich die Benutzerfreundlichkeit, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ein Baumangel oder etwas, das nicht gut ist, wie zum Beispiel ein Bodenbelag, der sich nicht gut abwaschen lässt oder sehr, sehr empfindlich ist, auch in Bezug auf Hicke oder irgendwelche Schmutzrückstände. Das ist natürlich etwas, das ja für den Benutzer schlussendlich dann extrem viel Aufwand gibt, diesen dann instand zu halten und zu reinigen.
Genau, oder wenn du jetzt einen Bürobau hast und da ist klar, da rollen die viel mit ihren Schreibtischstühlen rum, muss ja auch so ein Boden entsprechend beschaffen sein, sonst schmeißt du den ja auch schon nach einem halben Jahr wieder raus, ne?
Absolut, absolut, ja.
Was mir da noch zu einfiel, das passte zu dem ersten, was du gesagt hast, frühe Phase ist ja auch Erstgespräch, sei es jetzt mit dem Architekten oder mit einem Vertriebler von einer Fertighausfirma. Da fände ich es schon grob fahrlässig, wenn man sich als Architekt, Architektin oder auch als Fertighausfirma nicht damit auseinandersetzt, gibt es da einen Bebauungsplan, ja oder nein? Und hinterher so Bauherren schon völlig falsch berät, ne? Wenn dann klar ist, die stehen total auf Flachdach und man kann es da aber nicht bauen, finde ich halt auch schon echt schwierig. Oder im schlimmsten Fall, dass die vielleicht sogar schon einen Kaufvertrag unterschreiben für einen Schlüsselfertigbau und dann muss nochmal alles irgendwie umgeplant werden, ne, weil es da gar nicht passt.
Was dann massive Mehrkosten auch zur Folge hat.
Ja. Und das eine, was du gesagt hattest, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade von einer Internetverbindung verschluckt war. Ich glaube, auf Bauherrenwünsche eingehen, ne? Also wenn man das, wenn man nicht auf Bauherrenwünsche eingeht, so rum, ne? Das ist dann natürlich auch, kann man schon anfangen zu pfuschen, weil letztendlich muss es ja einfach zu denen passen. Es ist deren Geld und deren Wünsche, soweit sie umsetzbar sind, sollen die natürlich dann auch aufs Papier und hinterher in die Realität gebracht werden.
Absolut richtig und wichtig. Also ich kann hier zum Beispiel aus meiner Erfahrung auch sagen, wir hatten mal eine Bauherrenvertretung, ein Mandat, und da hat der Bauherr dann eine Glasscheibe zur Absicherung der Treppe bekommen, und diese Glasscheibe, die war etwa 3 bis 4 Zentimeter von der Treppenwange entfernt. Dann auch, wie soll da jemand überhaupt jemals etwas reinigen können? Also auch hier wieder Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, unglaublich wichtig. Das nächste ist natürlich etwas, das unglaublich wichtig ist die Behaglichkeit, dass dann auch der Bewohner, die Bewohner, wo sich da drin aufhalten, dass sich die wohlfühlen, also dass die Farben stimmen, dass die auch die dass es nicht zu warm ist, aber auch nicht zu kalt, dass man das steuern kann und eben auch dann keinen Durchzug hat, wenn man jetzt eine kontrollierte Wohnungslüftung hat zum Beispiel. Also auch dort beginnt es schon wirklich früh in der Planung, das Richtige dann umzusetzen.
Genau, das sind auch nochmal sehr gute Punkte. Und das mit der Treppe, was du gerade sagtest, das erinnert mich wieder so an dieses Thema. Nicht alles, was auf Instagram und Pinterest geil aussieht, ist es auch in Natura. Genau. Wenn dann erstmal die feuchten Hundenase abdrücke und Kinderpatschepfötchen da dran sind, sieht's auch schon wieder anders aus. Ja.
Und oftmals, wenn man jetzt ein Einfamilienhaus das erste Mal plant, dann wird man natürlich mit ganz, ganz vielen Fragen konfrontiert, und glaubt man ja einem Architekten oder vielfach auch den Ingenieuren, den Unternehmern, alles, weil sie sind ja die Experten, aber jetzt bei uns in der Schweiz, sage ich jetzt mal, gibt's auch viele Architekten, Ingenieure, die wirklich eigentlich ein bisschen ihren Stil in die Wohnungen, in die Gebäude reinbringen wollen, und dann, ich sage immer böse gesagt, sie planen fürs Foto, für ihr Fotobuch. Das ist halt so etwas, was viele Leute nicht gerne hören, aber oftmals so gemacht wird. Und das ist natürlich extrem schade, weil eben man soll ja eigentlich alles für den Bauherrn, für den Bezahler eigentlich planen.
Ja, und wenn wir jetzt unsere Planungsphase abgeschlossen haben, also wenn wir jetzt auch Glück haben, dass wir gut beraten worden sind als Bauherrschaft und alles ganz schön läuft, dann kommt ja irgendwann die Ausführungsplanung. Und die Ausführungsplanung ist ja die, wo es dann an die Details geht, da fließen die Punkte aus der Statik ein, aus dem Wärmeschutznachweis, haben wir jetzt ein Mehrfamilienhaus, hätte man noch Schallschutz, manchmal auch noch Brandschutz. Also diese ganzen Fachingenieursleistungen kommen dann noch da mit rein. Und die Ausführungsplanung ist ja dann auch in einem größeren Maßstab. Danach wird dann gebaut. Und also die machen wir jetzt bei uns im Büro, ich denke mal, das wird den meisten so gehen, die machen wir ja fast zeitgleich so mit den Ausschreibungen, weil du dich ja wirklich ins Detail denken musst und dann in den Leistungsverzeichnissen ja auch die ganzen Bauteile beschreibst, wie es werden soll. Und da kann man natürlich auch schon vieles übersehen. Jetzt, ja, keine Ahnung, ob es fahrlässig ist oder nicht fahrlässig. Da kann man ja auch ganz schnell so ein bisschen aufs Glatteis kommen, ne?
Genau, also schon in der Ausschreibung ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man alle für die Ausführung dann alle relevanten Details mit berücksichtigt. Und da ist auch wieder die Erfahrung halt vom Architekten oder vom Bauleiter sehr, sehr wichtig.
Und da sind wir beide, ticken da wahrscheinlich auch ähnlich. Und ich hoffe, dass das viele von unserer Kollegschaft auch so sind. Fakt ist ja, egal ob du jetzt Architekt oder Ingenieur bist, wir wissen halt auch einfach nicht alles. Und es ist halt wichtig, dass wir frühzeitig dann auch mit Handwerkern über so Details sprechen, wie man das dann umgesetzt bekommt. Weil wenn es dann schon am gebauten Objekt ist, kann es halt auch schon mal ganz schön schnell, was weiß ich, teuer oder zu spät sein. Also bin deswegen auch so dankbar, dass wir wirklich immer unsere Stammhandwerkerschaft haben. Egal, auch wenn die den Auftrag hinterher nicht bekommen. Aber ich weiß halt einfach, ich kann mich bei so Details als Architektin noch mal absichern. Weil ich halt immer, ich sage immer, wir sind nur wie so Allgemeinmediziner, ne? Wir haben grob so einen Überblick von dem Ganzen auf dem Bau. Aber wir sind jetzt nicht der Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder der Orthopäde, ne? So.
Ja, und auch hier ist es natürlich wichtig, natürlich wenn man jetzt Stammhandwerker hat, die immer wieder Aufträge dann bekommen, das ist ja schön und gut, nur oftmals ist es so, wenn man eine Ausschreibung macht, natürlich der kosteneffizienteste Unternehmer sollte auch den Auftrag bekommen. Und wenn man solche Details anfragt oder sich ein Unternehmer viel Zeit nimmt, dann sollte er, wenn er den Auftrag nicht bekommt, auch vielleicht dementsprechend vergütet werden und für seinen Aufwand auch so bezahlt werden.
Ja, genau. Weil irgendwann fühlt man sich ja dann auch ein bisschen veräppelt als Handwerkerschaft,
das
ne?
Ist
wenn man
so. Ja.
immer
ja,
nur so sein Fachwissen weitergibt und dann kommt der Nächste und profitiert dann auch noch davon. Also es muss natürlich auch immer schön in der Balance dann bleiben, ne?
Absolut. Und das gibt auch, also jetzt gibt's immer mehr Architekten auch in der Schweiz, die eben auf das Know-how der Unternehmer zählen und diese wirklich auch schon früh in der Planungsphase mit einbeziehen, auch wenn das etwas kostet. Schlussendlich ist es immer noch viel, viel günstiger, effizienter und die Unternehmer, die denken ja den ganzen Tag nichts anderes als worin sie Profis sind. Und darum empfehle ich jedem Architekten oder Bauleiter, sich früh auch mit den richtigen Unternehmern eben an den Tisch zu setzen.
Genau. Sprechen hilft viel. Und auch mal seinen eigenen Stolz in den Keller packen. Ne? So.
Perfekt, schön gesagt.
Genau.
Schön gesagt.
Dann geht's auch immer gut weiter. wo wir gerade über Ausschreibung und Vergabe gesprochen haben, wollte ich nur noch ergänzen, da ist natürlich auch wichtig immer für uns Architekturschaffende, wie es Gender richtig heißt, dass die Texte aussagekräftig sind, also dass die Unternehmer, die ein Angebot einreichen, jetzt nicht sich noch irgendwas in ihrer Fantasie dazu dichten müssen, sondern ne, dass wirklich klar ist, was wollen die jetzt genau da haben. Und natürlich, also sich frühzeitig die Angebote einholt beziehungsweise frühzeitig die Ausschreibungen verschickt, ist grundsätzlich immer gut. Man hat frühzeitig eine Kostensicherheit in den Jahren, wo es normal ist. Also im Moment geht das ja rauf und runter mit den Baupreisen. Das ist natürlich leider, also wir nehmen jetzt hier im März 2022 unseren Podcast auf. Das ist gerade eine ganz heiße Phase. Aber wenn sich das hoffentlich bald mal wieder beruhigt hat, macht das halt auch wirklich Sinn, sich frühzeitig schon mal alle Angebote einzuholen, ja, zu beauftragen, um einfach schon mal, was sage ich immer, die Handwerkerschaft verhaftet zu haben.
Ja, das Wichtige, wenn man frühzeitig eben sich mit den Handwerkern auseinandersetzt, dann bekommst du überhaupt noch Offerten von eben den Handwerkern, weil heutzutage sind die ja auch auf lange Zeit ausgebucht. Ja. Und wenn da jemand kommt und sagt, ja, aber in 2 Wochen solltest du beginnen, dann schauen sie sich die Offerte gar nicht an. Und das, was du noch zusätzlich gesagt hast, ja, was wollen die haben? Also in Bezug auf die Ausschreibung ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben Standardtexte benutzt, damit dann auch so viele Unternehmen wie möglich auch die gleichen Arbeiten rechnen, weil schlussendlich hast du dann irgendwie 10 verschiedene Preise und 10 verschiedene Meinungen und das wäre dann nicht gut, oder?
Genau. Ja, und es hat aber noch folgenden Vorteil, wenn du die frühzeitig alle an der Leine hast, verhaftet hast, du kannst halt dann schon in so Rohbauphasen oder so, du hast halt dann schon die Nachfolgegewerke, wenn es irgendwo um so Punkte geht, wo du dich lieber jetzt schon mal abstimmst, bevor irgendwas im Rohbau falsch gemacht wird oder bevor irgendwie der Zimmermann am Dachstuhl irgendwas entsprechend falsch macht oder, ja, was heißt falsch macht. Aber es gibt ja manchmal so Übergänge auch so mit Außenputz, dass es dann auch keine Risse gibt, wenn es von Mauerwerk auf Holzrahmenbau geht und so, ne? Also das finde ich immer viel, viel einfacher. Klar, man hat auch viele schon von der Erfahrung her mitgemacht, aber irgendwie habe ich immer lieber diese gesammelten Baustellentermine, wo ich dann so zwei Gewerke so mit bei habe, wo wir uns einfach dann abstimmen. Und dann fluppt das auch hinterher viel besser, ne?
Weil ja die Herausforderung ist ja, wenn man als Bauleiter oder Architektin jetzt sagt, so muss es sein, dann ist ja die Gewährleistung auch ein Teil bei dir. Wenn jetzt aber der Unternehmer oder die Unternehmer am Beispiel miteinander arbeiten, dann ist es ja dann ihr Problem, sage ich jetzt mal bös gesagt. Da bist du ein bisschen aus dem Schneider.
Ja, das stimmt, weil wir Architekten, wir hängen ja immer mit einem Bein im Knast gefühlt.
Genau.
Das habe ich bevor ich studiert habe, auch noch nicht so begriffen. Nein, aber stimmt, es ist auch eine Art Absicherung, ne?
Absolut.
Wobei du trotzdem auch oft merkst als Architekt oder als bauleitender Architekt, dass aber auch Handwerker sich gerne nochmal bei einem absichern. So, ne? Also da gibt's manche, die schon selber dann die Verantwortung übernehmen und wie sage ich das immer in meiner Art, die Eier in der Hose haben, das jetzt durchzusetzen und so zu machen. Und manche sind dann schon so ein bisschen ängstlicher oder haben sich vielleicht schon mal die Finger verbrannt, ne? Und wollen halt dann lieber nochmal eine Bestätigung haben, ne? Weil letztendlich ist man ja auch der verlängerte Arm dann von der Bauherrschaft, ne? Ja.
Das ist so.
Dann habe ich noch bei Vergabe bei mir im Köpfchen, da könntest du bestimmt meinen Hörern und Hörerinnen auch noch Tipps geben, wie man denn jetzt Qualitätsunternehmen erkennt, also als Bauherr oder auch als Architekt, wenn jetzt die Angebote eingehen.
Also wenn jetzt Angebote eingehen und du hast vielleicht 5 oder 6 verschiedene qualitativ oder allgemein, du hast 5, 6 Unternehmer und einer davon hat einen Ausreißer von 20, 30 oder 40% zum Zweit- und Drittplatzierten gegen unten, also ist günstiger. Dann musst du dich natürlich fragen, ja, warum ist der so viel günstiger? Und da solltest du die einzelnen Positionen miteinander vergleichen. Wo hat der dann wirklich so viel Geld einsparen können? Oftmals ist es ja so, dass viele Unternehmer das Material von ähnlichen Stellen beziehen und die Unterschiede sind nicht so wahnsinnig groß und oftmals sparen die Unternehmer entweder an Personal ein, also vielleicht qualifizierte zu unqualifizierten Personen, oder sie haben einen extrem guten Trick, wie sie vielleicht eine Arbeit effizienter machen könnten. Und da lohnt es sich natürlich auf jeden Fall mal nachzufragen, ja, warum bist du überhaupt so viel, viel günstiger? Das ist mal ein Punkt. Was auch ganz spannend ist, in der Abgebotsphase mal nachzufragen, was denn, oder sagen wir es anders, wenn du ein Angebot erhältst, dann schaust du dir das mal an und wahrscheinlich hast du nicht an alles gedacht. Also es gibt immer irgendwas, das noch fehlt oder fehlen könnte. Und ja, oftmals die guten, die qualitativ kompetenten Unternehmer, die machen dich darauf aufmerksam, dass etwas fehlt oder vielleicht eine Position zu wenig gerechnet ist oder du vielleicht eine Fassadenseite nicht gerechnet hast. Ein Unternehmer, der dann an erster Position ist, 30% günstiger, der hat sich vielleicht diese Position von der fehlenden Fassadenseite auch gemerkt, hat dann aber im Hinterkopf, dass er, wenn er den Auftrag erhält, dass er dann mit einem Nachtrag, sobald der Vertrag abgeschlossen ist, zu dir kommt und sagt, ja, aber da fehlt jetzt eine Fassadenseite, das gibt mehr Kosten. Und dann ist der eben schlechte Unternehmer dann plötzlich gleich teuer oder noch teurer dann.
Aber das ist halt manchmal dann so ein bisschen unglücklich, wenn man nur einmal baut, jetzt so als Bauherr. Ich meine, klar, irgendwann ist das Geld auch alle. Man kann das manchmal so gar nicht so nachvollziehen, ne? Man denkt dann erst auch, dass der günstigste, alles klar. Und das, ja, also ich finde schon so, dass wir Architekten, Bauleiter, ich finde schon, man entwickelt irgendwann so ein Gefühl oder so ein Riecher dafür, wenn so gewisse Preise, ne, in den, also ich weiß nicht, ich habe
da bis jetzt... Wo du sagst, das kann gar nicht sein.
Genau, wo ich schon denke, irgendwas stimmt da nicht. Entweder hat der was vergessen, klar, das hat jetzt so ein Bauherr, der von, ja, zum ersten Mal baut, der hat das dann natürlich noch nicht, ne?
Oder natürlich ganz klassisch, man geht andere von dem Unternehmer anschauen, wie arbeitet der, verlässt er die Baustelle sauber, ist er pünktlich, mal mit dem Bauleiter sprechen, bezahlt er alle oder hat er die Arbeiten sauber ausgeführt, wie steht's mit dem Mängelmanagement, werden auch die Mängel eben sauber abgearbeitet, also Sachen kann man natürlich nachfragen, Referenzen einholen.
So, jetzt kommen wir mal zu unserer Baustelle. Jetzt kommen wir in die Realität.
Sehr gut.
Genau, wenn es jetzt, Pfusch in der Bauphase. Ich habe mir mal so ein paar Beispiele rausgesucht, wo ich das mal miterlebt habe oder was ich jetzt so von anderen gehört habe. Aber ich möchte natürlich dir den Vortritt gönnen, dass du vielleicht mal ein paar Storys aus deinem Erfahrungs jetzt hätte ich fast Schätzchen aus deinem Kästchen hervorholst.
Ja, als Bauleiter mit über 12 Jahren Erfahrung hat man natürlich extrem viel erlebt. Ein prägendes Beispiel, da waren wir an einem Mehrfamilienhaus mit etwa, was war das, 12 Wohnungen oder so. Und das war das waren Eigentumswohnungen mit einer hinterlüfteten Außenfassade. Es war eine Steinfassade, auch eine Steinwolle, die dann eingesetzt wurde. Und ich hatte dort die komplette Bauleitung, innen und außen. Und als es dann zur Außenfassade ging, habe ich einen Unternehmer bekommen, von dem ich schon wusste, dass er keine qualitativ hochwertige Arbeit leistet. Dazumal habe ich noch in einem Generalunternehmen gearbeitet, wo dann die Unternehmer nach, Sympathie mit dem Chef ausgewählt wurden. Was immer gut ist. Und das war auch das größte Problem, dass man dann irgendwelche Abmahnungen oder Mängelrügen, auch schriftlich eingeschrieben, die hatten da kein Gewicht. Mhm. Und das war so, dass dieser Unternehmer immer mit externen Subunternehmern gearbeitet hatte. Also da waren dann Subunternehmer vom Subunternehmer auf der Baustelle. Und diese haben sich dann so im Wochentakt abgewechselt, also teilweise auch täglich konnte ich da am nächsten Tag wieder andere Leute auf der Baustelle begrüßen, was natürlich extrem unangenehm war und so konntest du natürlich auch keine Termine einhalten. Also für alle Zuhörer da draußen, wenn du siehst, dass immer wieder andere Leute auf der Baustelle sind, dann läuft irgendwas schief. Und darum bevorzuge ich auch immer Unternehmer, die eben mit eigenen Monteuren, mit eigenen Mitarbeitern so arbeiten. Das Problem war dann auf der Baustelle, wir hatten eben diese Steinwolle, die da an die Wand montiert werden musste mit so Dübel. Und das Problem war, diese unerfahrenen Handwerker, die hatten nicht mal eine Ahnung, wie nahe die Platten zusammengeschoben werden müssen, wie fest die Dübel reingedrückt werden dürfen, damit eben diese Platten nicht von der Wand abstehen und dann eben eine Kältebrücke dann entsteht, wo dann wirklich auch Qualität, ein riesen Qualitätsverlust ist, weil die Außenfassade ist ja wie der Mantel von einem Gebäude. Und das habe ich dann dem Herrn immer wieder gesagt. Ich habe es dem Vorarbeiter gesagt. Wir haben es fotodokumentiert. Wir hatten extra noch einen Ingenieur und der konnte nur noch den Kopf schütteln. Und schlussendlich habe ich dann wöchentliche Einschreiben per Post gesendet. Diese haben natürlich nichts genützt. Schlussendlich hatten wir mal eine Besprechung auf der Baustelle und der Chef war da und mein Chef war auch da und ja, der hat mir dann mit dem Tod gedroht und gesagt, dass es eine Riesensauerei sei, was ich da mir erlaube zu schreiben und alles. Und mein Chef hat dann einen Schritt zurück gemacht und weil er natürlich auch so ein bisschen Geld in seine Tasche bekommen hat und das war natürlich extrem unangenehm. Und das war vielleicht auch ein Auslöser, wo ich gesagt habe, hey, nein, also wenn wir schon in der Schweiz, Deutschland oder Österreich bauen, dann muss es mit Qualitätsunternehmen sein und Pfusch am Bau geht überhaupt nicht.
Nein, und das sind ja dann auch wieder so Sachen, die dann wieder so ein schlechtes Image verursachen, ne? Gerade sowas. Also das, leider. Irgendwie Bestechung ist oder sonst wie oder Sachen aussitzen, ja, also es ist irgendwie man wird dann noch dafür bestraft oder abgewatscht, dass man es richtig machen will, ne?
Ja. Also da könnte ich stundenlang irgendwelche Geschichten erzählen. Da würde es allen Hörern, die würden da sagen, nie mehr bauen, oder? Und darum ist es eben so unglaublich wichtig, dass man mit den richtigen Leuten baut. Nur die Frage ist halt immer, wie findet man diese kompetenten Leute, oder?
Ja, das ist es halt. Weil letztendlich wird halt natürlich auch stark auf den Preis geguckt. So, und
der Preis ist wichtig.
Ja, klar. Und es ist dann auch noch so, dass man natürlich, man hat auch, sagt man auch ganz offen, als Büro hat man auch so seine Handwerkslieblinge, weil man weiß, das funktioniert einfach.
Genau.
Und trotzdem muss man auch fair bleiben, dass es halt breit gefächert wird, wer dann auch von Bauherren natürlich beauftragt wird, weil man hält sich da ja als Architekt relativ bedeckt mit, weil sonst heißt es ja hinterher auch, dass man ja immer nur den einen weiterempfiehlt, ne? Also selbst wenn du es gar nicht böse meinst, sondern einfach nur weißt, okay, mit denen funktioniert's, kannst du dich natürlich auch schnell in die Nesseln setzen, ne? Also das ist natürlich dann auch immer wieder so ein Tanz auf der Rasierklinge.
Ja. Auch genau. wenn ich jetzt als Bauherr mir ein Haus bauen würde, dann würde ich lieber den einen 10-mal empfohlen bekommen als 10 schlechte. Ja. Also von dem her mache ich mir da nicht so große Gedanken. Ich empfehle gerne die Unternehmer, die perfekt für das jeweilige Gebäude, für die jeweilige Arbeit auch so in Frage kommen.
Ja, ja, genau. Also was mir noch als Punkte eingefallen sind, also das sind jetzt keine krassen, aber die passieren schon mal ganz schnell, ist, wenn du jetzt, sind wir mal beim Thema Keller, wenn, ja, muss gar nicht mal Keller sein, kann auch Fassade sein, ähnlich wie das, was du sagtest, wenn eine Dämmung lückenhaft angebracht wird und da gibt es ja jetzt auch schon von den Herstellern die Nut- und Federsysteme, dann kriege ich auch immer zu viel, wenn ich irgendwie durch Baugebiete fahre in meiner Freizeit und doch mal rechts, links gucke, obwohl es mir mein Mann immer verbietet, weil er sagt, du sollst entspannen, guck nicht wieder rechts,
genau.
links. Genau. Wie so ein Zahnarzt. Wenn man Zahnarzt wäre, guckt man bestimmt immer auf Zähne, wenn man unterwegs ist.
Das, ja, klar.
Genau. Wenn zum Beispiel die Baugrube verfüllt wird, aber die keine Noppenbahn, also keine Schutzschicht davor haben, wenn dann da die Abdichtung oder Dämmung hinter ist, ne? Das ist auch grob fahrlässig, weil sich die ganzen Steinchen da wieder reindrücken. Und dann hatte ich in einem Fernsehbeitrag mal was gesehen, da dachte ich auch, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da war ein Abstand zwischen einer Balkonstütze und dem Punktfundament. Und das hatten die dann echt mit so ollen alten Terrassenplatten einfach aufgefüttert. So, wo ich mich auch frage, wie doof kann man sein oder wie fahrlässig, wie frech. Die halten ja gar nicht diese Last aus. Also sobald die dann abbrechen, wenn die Bauherren dann oben ihren, was weiß ich, Grill und ihre Sitzlounge draufstellen, ja, dann sackt erstmal so ein Balkon ein paar Zentimeter ab, ne? Also habe ich den Mund aber auch nicht mehr zugekriegt, als ich das im Fernsehen gesehen habe, ne?
Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also mir sind zum Beispiel auch weitere Beispiele, die mir jetzt einfallen. Wir haben mal bei einem großen Mehrfamilienhaus mit über 200 Wohnungen, da gab es eine Einstellhalle. Diese Einstellhalle musste mit einem Brandschutztor geschlossen werden und der Architekt oder die Bauherrschaft hat dann entschieden, dass eben dieses Brandschutztor dann für jedes Auto, das rein und raus fuhr, wo etwa knapp 150 Parkplätzen, dass das jedes Mal halt auf und zugehen muss, weil man sich das ein anderes Garagentor sparen wollte. Jetzt, das Problem ist, ein so großes Brandschutzgaragentor, das geht natürlich sehr, sehr langsam auf und zu. Also da konnte man etwa 30 Sekunden warten, bis man überhaupt rein- und rausfahren konnte. Und das ist natürlich extrem dann mühsam auch für die Bewohner. Und als ich letzthin mal dort war, war das Garagentor dann einfach permanent offen.
Okay.
Und das ist natürlich wieder ein sicherheitstechnisches oder sicherheitsrelevantes Problem, wenn jetzt ein Einbruch stattfindet. Wer ist dann dafür verantwortlich? Und eigentlich sollte das Garagentor ja eben vor ungebetenen Gästen schützen, oder?
Ja, ja, gleiche Thema ist mit, wenn du diese Brandschutzabschnitte hast, Brandabschnitte mit den Türen.
Ja.
Wenn dann den Bewohnern oder wenn es irgendwie ein Büro oder ein Ärztehaus ist und denen das aber nicht passt, dass sie jedes Mal diese Brandschutztür öffnen müssen, dass dann halt da unten mal gern der Keil reingestellt wird. Ne? So.
Ein Riesenthema.
Ja. Ja, und dann ist ja auch interessant, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema verpfuschtes Bauwerk bleiben, also bei einer Sache, was natürlich keiner haben möchte, also verpfuscht oder mangelhaft, was eigentlich damit passiert. Also was man sich wirklich so vor Augen führen muss, ich habe ja auch einen Podcast mit der Manuela Reibold-Rohlinger gehabt. Die ist ja Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Die hatte mir das dann halt auch mal erklärt. Du hast ja dann, wenn du im Clinch liegst mit deinem Bauunternehmer oder Fertighaushersteller und du dann vor Gericht ziehst, du hast ja richtig diese Beweissicherungsverfahren. Das heißt, so ein Gebäude wird ja erstmal stillgelegt. Da kannst du dann auch nicht weiterarbeiten, bis dann halt klar ist, wo kommen die Mängel her und wer ist verantwortlich. Also das ist jetzt halt auch nicht, dass sich solche Sachen dann schnell lösen lassen. Und das Gebäude ist ja auch immer der Witterung ausgesetzt. Also da gibt's ganz existenzbedrohende, herzzerreißende Geschichten von Bauherren, die da manchmal, ich glaube, über 2 Jahre überhaupt nichts weiter an ihrem Haus machen können, aber natürlich Wahnsinn. Auch ihren Kredit weiter abbezahlen. Ne? Hm. Das sind ganz, ganz schlimme Dinge. Plus, dass, ich meine jetzt klar, abgesehen von den finanziellen und emotionalen Aspekten, aber auch diese Verschwendung von Baumaterial. Da könnte man ja auch nur schreien, gerade jetzt in der Zeit, wo wir eh so mit Materialverknappung zu tun haben, weil irgendwer zu faul ist oder zu doof oder zu dreist und dann Material verbaut und es aber völlig falsch anbringt, ne?
Mhm. Falsches Material am falschen Ort ist der Tod eines Gebäudes.
Ja.
Und ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ja, was passiert mit dem Gebäude? Die Frage ist immer, wie weit wurde das Gebäude erstellt? Jetzt in der Schweiz ist es so, du brauchst eine Bezugsbewilligung und dann kannst du einziehen. Wenn es jetzt kleinere eben Baumängel oder Baupfusch ist, dann kann man dann diesen immer noch später beheben. Das Problem ist einfach auch, sobald es irgendwie einsturzgefährdet ist, sobald Wasser im Spiel ist mit massiven Wasserschäden, dann lässt sich's ja auch nicht mehr in diesen Gebäuden wohnen. Und das ist natürlich dann eben, wie du schon gesagt hast, extrem mühsam dann auch für die Leute. Und die müssen sich ja dann eine andere Wohnung suchen.
Ja. Ja, und jetzt haben wir unseren Hörern und Hörerinnen natürlich sehr viel Angst gemacht mit unseren ganzen Geschichtchen, was Pfusch am Bau angeht. Mhm. Deswegen möchten wir natürlich jetzt auch ein bisschen retten, indem wir jetzt ein bisschen darüber mal sinnieren, wie wir denn Baupfusch vermeiden können. Mhm. Was fällt dir denn da so als erstes zu ein?
Es gibt 1000 Sachen, wie man eben Baupfusch vermeiden kann.
Bauen das sind schon mal viele.
Bauen ist etwas Wunderschönes. Also ich baue für mein Leben gern mit den richtigen Leuten. Und da muss man sich auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen können. Ist mir der überhaupt sympathisch? Kann der das, was ich möchte? Und eben hat er Referenzen. Also das ist mal das eine. Qualitätsunternehmen beauftragen, Architekten beauftragen, die in deinem Sinne arbeiten, die dir viele Fragen stellen, ja, wie möchtest du das? Dass da vielleicht, oder dann auch sagen, ja, aber das muss so und so gelöst werden, eben damit du am meisten davon profitierst, Referenzen von den Leuten einholen, mit anderen Bauleitern sprechen, dann auch ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt schon Pläne hast, dann müssen die Pläne kontrolliert werden. Das geht auch bei externen Personen. Da kannst du mal drüber schauen lassen. Vielleicht einen anderen Architekten, der hat immer wieder Tipps und Tricks, weil irgendwann bist du so als Architekt oder Bauleiter so in deinem Ding drin, dass du vielleicht das eine oder andere absolut übersiehst. Und das ist auch nicht böse gemeint. Als weiteres dann natürlich während der Ausführung auch Qualitätskontrollen durchführen, Teilabnahmen von eben den wichtigsten Bauteilen wie eben Baugrube, die Abdichtungsarbeiten, Außenfassade, Unterlagsboden, Bodenheizung, was es auch immer halt alles noch gibt, die ganzen Abdichtungen an den Fenstern, Dach ist natürlich auch ganz wichtig. Und da gibt's natürlich auch von den Lieferanten, also von den Materiallieferanten gibt's solche Möglichkeiten, wo man eben dann solche Teilkontrollen dann anfordern kann. Die machen das auch dann kostenfrei, weil die möchten ja auch, dass ihr Baumaterial richtig angebracht wurde. Und von denen dann auch vielleicht eine Garantie verlangen. Das ist noch ganz, ganz wichtig, dass man auch im Besitz der solcher Komplettgarantien dann ist. Und ein weiteres Thema ist natürlich ein Mockup. Ein Mockup ist ein 1:1 Beispiel von einem Bauteil, von einem Bauteilaufbau, wie jetzt zum Beispiel Backsteinwand, hinterlüftete Fassade, Abdichtung, wo dann alle Leute wissen, wie etwas eben aufgebaut wurde.
Wie heißt das? Mock-up?
Genau, das ist ein Mock-up, ja.
Das ist ja ein niedlicher Begriff. Da kriege ich jetzt so Hunger auf so einen Mokka-Kaffee.
Ja, genau. Ja, den kann man, also da kann man dann auch komplette Hotelzimmer nachbauen. Verschiedene Größen von den Hotelzimmern haben wir auch schon gemacht. Hauptsächlich geht es auch um die Fassaden, wie diese dann angebracht werden, auch vom, wo dann der Unternehmer einen Ablauf auch simulieren kann. Also das geht dann wirklich so weit, auch von den Terminen, wo dann der Bauleiter auch sein Terminprogramm eben auf dieses 1:1 Muster dann abstimmen kann und auch von der Lieferzeiten, von den Materialien.
Okay, ja. Also was ich noch ergänzen würde zu deinen wichtigen Punkten und sehr hilfreichen Tipps, die du schon gegeben hast, ist, dass man, wenn man jetzt irgendwie meint, das ist ein Mangel oder ein Pfusch, wenn ich jetzt natürlich einen Bauleiter habe, ist das mein erster Ansprechpartner, dem ich das dann mitteile, dass halt der verantwortliche Handwerksbetrieb informiert wird, also mit einer Fristsetzung für die Reparatur oder Beseitigung nennt man das ja auch. Und dann ist immer wieder wichtig, weil die einen meistens auch nicht darüber informieren, egal ob es jetzt der Bauherr ist oder wir Architekten, wann die das erledigt haben. Das ist manchmal auch immer ein bisschen ätzend. Deswegen empfehle ich, also jetzt bei so einem kleinen Kratzer von der Glasscheibe muss man nicht so einen Riesenaufwand betreiben, aber bei so etwas gravierenderen Dingen macht das schon Sinn, wenn man dann nochmal nach der Beseitigung nochmal einen Vororttermin macht und das nochmal kontrolliert und dann halt auch zum einen dann abklärt, so ist das jetzt für die Bauherrschaft so in Ordnung, ist das technisch für uns Bauleiter so okay?
Ja.
Und dann nimmt man, glaube ich, also zum einen stärkt das nochmal so das Vertrauen für die Bauherrschaft und der Handwerksbetrieb, egal wie der jetzt, ob das jetzt mit Pfusch war oder ob es einfach irgendwas aus Versehen war, ne? Ja. Also man muss ja jetzt nicht immer sofort das Böse ahnen, weiß halt auch, okay, hier wird kontrolliert, aber es wird auch fair und ordnungsgemäß hinterher geguckt, ist das jetzt beseitigt, Haken dran, ne? Dann ist das für die ja dann auch ganz hinterher klar. Für alle Beteiligten einfach eine saubere Sache, ne? Wie gesagt, ja, wer schreibt, der bleibt.
Das ist definitiv so. Und ich würde vielleicht auch allen Bauherren oder auch Laien hier raten, dass sie, wenn sie eine Baustellenbegehung machen, dann soll vielleicht auch der Bauleiter oder der Architekt oder Architektin dabei sein, damit eben schon nicht jeder Kratzer aufnotiert werden muss und dann der Architekt eine fünfseitige Mail montagmorgens abarbeiten muss, sondern damit eben damit der Bauherr mit dem Architekten auf der Baustelle schon auch Erklärungen abgeben kann und ja, der Mangel wird noch, wir haben ihn gesehen und der wird noch repariert und was auch immer und dafür gibt's auch ganz spannende solche Baumängel-Tools, wo man dann Baumängel, ja, Unternehmer zuordnen kann und da kann man dann auch den Bauherrn dazu einladen und da sieht er ein bisschen, was geht, welche Besprechungen haben stattgefunden und das gibt einem Bauherrn dann, glaube ich, auch noch zusätzliche Sicherheit.
Genau. Und da fällt mir jetzt nämlich doch noch eine Geschichte zu ein, die muss ich jetzt doch noch zum Besten geben, wo wir gerade das Thema so Kratzer, Fensterscheibe und dies und das hatten.
Ja.
Das war auch in einer Eigentumswohnung und das war halt auch dann Abnahme. Und dann hatte der ältere Herr bemängelt, dass halt die Scheiben so Kratzer hätten und dies und das und hatte sich dann auch schon wieder aufgeregt, als hätte man wer weiß was angestellt. Das ist ja auch mal je nach Charaktertyp sehr interessant, wie man sich über manche Sachen halt aufregen kann. Naja, jedem das seine. Naja, jedenfalls stellte sich dann raus, dass der werte Herr so eine siffige Brille hatte, dass das gar nicht die Scheiben waren.
Okay, so wichtig.
Genau, also das sind dann so Dinge, da kriege ich dann natürlich auch nur noch einen Lachanfall hinter dem Auto, wenn ich Richtung Büro bin. Aber ja, also wenn ihr meint, ihr habt Kratzer auf den Scheiben, guckt mal, ob eure Brille sauber ist. Auch noch ein Tipp, um Baufusch zu vermeiden.
Absolut, absolut.
Genau, ja. Ja, und dann muss man natürlich auch noch dran, also das beachten. Deswegen ist das ja auch so wichtig, dass man den Rat von Experten und auch Sachverständigen einholt oder nochmal unabhängigen externen Sachverständigen, weil es gibt auch gewisse, also Festlegungen, wann was ein Mangel ist und wann nicht. Weil Handwerk, das wird mit den Händen gemacht. Also das ist halt einfach nicht Präzisionsarbeit wie, keine Ahnung, irgendeine eine Maschine. Deswegen macht das schon Sinn, dass es da Festlegungen gibt, ab wann was wirklich als Mangel zu betrachten ist und ab wann es halt optisch ist oder sonst wie. Also deswegen macht das immer Sinn, dass da jemand nochmal unabhängig, emotionsfrei da nochmal mit drüber guckt. Ne?
Ja.
Genau. Und was du halt auch sagtest, das A und O ist, seriöse und erfahrene Handwerker mit an der Hand zu haben auf seiner Baustelle und dass die auch möglichst nicht zu weit weg wohnen, ne? Weil dass die immer irgendwie noch mal greifbar sind, auch hinterher für die Gewährleistungsphase. Ja, da haben wir doch richtig spannende Tipps für euch alle rausgesucht. Also wir haben ja einmal drüber gesprochen, was ist Baufusch überhaupt? Wie unterscheidet der sich von den Mängeln? Und dass ihr mal so ein bisschen die Einordnung habt, wo kann überall Pfusch am Bau sein? Nämlich nicht nur direkt auf der Baustelle, sondern auch schon beim Bauvorhaben in den frühen Phasen. Und das, was natürlich für euch alle noch mit am wichtigsten ist, wie ist das vermeidbar? Und da denke ich mal, da haben Marco und ich euch ganz gute Tipps gegeben, dass ihr bei eurem Bauvorhaben jetzt ein bisschen besser gewappnet seid, damit ihr auch weiterhin viel Freude und Spaß dabei habt.
Ja.
Weil das ist nämlich das Wichtigste, weil man baut nur einmal im Leben. Und ich finde das immer schade, dass das immer bei vielen so als so ein ganz schlimmer, stressiger, furchtbarer Lebensabschnitt gesehen wird. Und eigentlich ist es wirklich ganz schön, sonst hätten nämlich Marco und ich bestimmt nicht so einen Job ausgesucht, oder?
Absolut richtig. Es ist ein wunderschöner Job, natürlich mit viel, sage ich jetzt mal, ein bisschen Stress verbunden. Aber man sieht am Ende des Tages, was man alles geleistet hat. Und natürlich das Zusammenarbeiten mit den Unternehmern, mit Planern und ganz vielen Beteiligten, die ein solches Gebäude dann auch bewohnbar machen, das ist natürlich schon was richtig Cooles. Und von dem her, ja, eben mit den richtigen Leuten zusammen macht das definitiv Spaß und ist kein böses Laster sozusagen, sondern wirklich etwas, das so Freude machen soll.
Genau. Und was auch Freude macht, ist dein Podcast. Wie ich das gerade schon genannt habe, du hast ja den Bauherren-Podcast Schweiz und du warst ja so mit einer der ersten, der das überhaupt so ins Leben gerufen hat. Und wo du ja auch mal eine Hochachtung für hast, dass du das hauptberuflich machst, also Respekt. muss ich auch gestehen, ich habe mir auch schon ab und zu ein paar Tipps von Marco abgeholt, so als mein Bau-Podcast-Mentor. Da bin ich dir auch immer sehr dankbar für, dass
sehr
du
gern.
Da immer für mich ein paar Tipps auf Lager hast. Magst du denn meiner Hörerschaft mal ein bisschen was über deinen Podcast erzählen?
Ja, den Podcast gibt's jetzt schon seit über 2 Jahren. Wir haben über 220 Folgen veröffentlicht. Wir veröffentlichen 2x die Woche und 2 Blogartikel die Woche etc. Also da kann man sich sehr gerne mal ein bisschen da auf Spotify oder iTunes ein bisschen rumschauen. Bauherren-Podcast Schweiz heißt er. Und schlussendlich geht's darum, dass wir das Expertenwissen eben, wie schon Janine gesagt hat, von den Unternehmern und Spezialisten veröffentlichen, weil die Leute, die arbeiten permanent mit eben auf ihrem Fachgebiet und teilen so das Wissen. Und ja, ich mache es hauptberuflich, macht mir riesen Spaß und ich hoffe, wir machen das noch ganz, ganz lange weiter, damit eben die Bauqualität auf dem Bau vielfach verbessert werden kann und dass eben die Freude für Bauherren noch mehr Gewichtung bekommt.
und von daher auf alle Fälle auch den Podcast von Marco hören und auch abonnieren. Eine Instagram-Seite hast du auch und auch eine Homepage, wo du ja deine Blogartikel passend zu den Podcast-Folgen veröffentlichst. Das werde ich euch alles schön in die Shownotes packen, damit ihr auch wisst, wie ihr den Marco findet. Marco, es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du mein kleines Kittybob-Universum noch mit deinen fachlichen Tipps gefüllt hast. Und da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, dass wir auch noch mal weitere Folgen zusammen aufnehmen. Würde mich auf alle Fälle freuen.
Ja, mich riesig gefreut. Besten Dank für die Einladung und du machst das richtig toll und auch danke vielmals an deine Hörer. Ja, unbedingt Kittybob weiter hören. Du ja veröffentlichst auch ganz, ganz coole Folgen und da freue ich mich öfter zu hören.
Ja, danke schön. So, meine Lieben, Marco und ich wünschen euch wie immer viel Freude und Spaß bei eurem Hausbau und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kittybob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippel-Ing Janine Kohnen.